Meinen heutigen Gast kenne ich schon seit vielen Jahren, denn sie hat lange in der Pressestelle des Erzbistums gearbeitet und ist dann zur Caritas gewechselt. Herzlich willkommen, Adelheid Utters-Adam.
Grüß Gott.
Die neueste Neuigkeit ist, dass Sie in Rente gehen. Unglaublich. Können Sie sich das schon vorstellen, so ganz ohne Arbeit, ohne Stress?
Das wird sich noch zeigen, ob es ganz ohne Arbeit in Zukunft gehen wird. Ich habe eine sehr große Familie und ich freue mich jetzt sehr, mehr Zeit für diese Familie zu haben, vor allem natürlich auch für meine 7 Enkelkinder. Und ich freue mich auch, mehr Zeit mit meinem Mann verbringen zu können, zu reisen. Ein Stück ist es so, man bekommt seine Freiheit wieder zurückgeschenkt.
Ein perfekter Zeitpunkt trotzdem, um auf ein langes Arbeitsleben zurückzublicken. Zum Beispiel mit Einblicken in den Backstage-Bereich beim Papstbesuch oder mit der Frage, wie man es schafft, sich in wirklich alle Themen bei der Caritas einzuarbeiten. Oder der Frage, wie Sie Kinder und Karriere unter einen Hut gebracht haben. Ich freue mich auf 2 Stunden voller Geschichten und Anekdötchen und ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Kirche, Kinder und Karriere. Das ist unser Thema heute.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Bei mir zu Gast ist heute Adelheid Utters-Adam. Kennen Sie nicht? Kann sein, aber die Texte, die sie schreibt, haben Sie bestimmt schon mal gelesen, denn sie ist die Chefin der Pressestelle der Caritas und hat davor lange im erzbischöflichen Ordinariat gearbeitet, dort ebenfalls in der Pressestelle. Ihre Texte erscheinen oft in den Münchner Zeitungen, so wie sie geschrieben wurden oder auch verändert. Ärgert Sie das, wenn die Zeitungen sich quasi mit ihrer Arbeit zieren, aber ihren Namen nicht unterschreiben?
Nein, im Gegenteil. Es ist eigentlich das höchste Lob, das man von den Kollegen in den Printmedien bekommen kann, wenn sie das, was wir ihnen vorschlagen, 1:1 übernehmen. Das ist heutzutage oft auch dem Zeitdruck der Kollegen geschuldet. Sie haben oft keine Zeit mehr, sauber zu recherchieren. Deswegen ist unser Anspruch so, dass wir nicht Propaganda machen, sondern wirklich sauberen Journalismus, ehrlich recherchieren und es den Kollegen so zur Verfügung stellen, dass sie es auch übernehmen können, ohne dass sofort erkennbar ist, dass das jetzt Caritas gefärbt wäre.
Das heißt, Sie schauen erstmal bei sich im Haus, wie war das denn jetzt wirklich, damit Sie dann auch einen Text dahinlegen können, den die Zeitung so übernehmen können?
In der Regel ist es ja nicht sehr kritisch. Also bei uns bei der Caritas geht es oft darum, dass wir unsere Dienste und Angebote einfach vorstellen, dass wir Interesse dafür wecken. Und da geht es darum, dass wir unsere Fachleute ordentlich zitieren, dass sie mit dem zu Wort kommen, was auch interessant an ihrem Dienst ist. Und dann übernehmen es eben die Kollegen und das ist eigentlich eine Auszeichnung für uns.
Ärgern Sie sich denn dann auch im Gegenteil mal, wenn irgendwas verändert wird?
Nein, weil wer also journalistisches Handwerk gelernt hat, der weiß, jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Art, etwas darzustellen. Der eine mag es ein bisschen lebendiger, der andere braucht mehr Bilder. Und es ist ein Angebot, das wir machen, aber jeder Kollege darf damit machen, eigentlich, was er will.
Außer wenn es falsch wird dadurch.
Ja, das darf es natürlich nicht sein. Da müssen wir natürlich auch drauf achten. Kommt aber wirklich, ist mir sehr, sehr selten passiert. Mhm. Kommt wirklich selten
vor. Also kein
vor.
Problem, dass wir herbeireden müssten.
Nein, also ganz bestimmt nicht. Manchmal sind die Schwerpunkte anders gesetzt oder es wird etwas aus dem Zusammenhang gerissen. Aber dass so wissentlich etwas falsch dargestellt wird, ist mir eigentlich nie passiert.
Okay, aber Texte schreiben ist ja nun wirklich nicht das Einzige, was Sie so den ganzen Tag machen. Adelheid Utters-Adam hat zum Beispiel auch den Papstbesuch mit organisiert, als sie noch bei der Pressestelle des erzbischöflichen Ordinariats gearbeitet hat. Und davon erzählt sie uns gleich.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Im September 2006 stand ganz München Kopf, denn Papst Benedikt XVI. Besuchte die Landeshauptstadt und sein ehemaliges Bistum. Das war auch für meinen heutigen Gast Adelheid Utters-Adam eine echte Herausforderung. Denn Sie haben damals noch in der Pressestelle des Erzbistums gearbeitet und da ging es zu bei Ihnen, oder?
Genau. Aber davor war schon der Tod von Papst Johannes Paul, der eine unglaubliche Anteilnahme an der Bevölkerung ausgelöst hat. Und dann natürlich auch, wenn der Bischof des eigenen Bistums zum Papst gewählt wird, war das ein Hype, eine Medienaufmerksamkeit, die wir bis dahin nie hatten. Und dann noch den Papstbesuch mit zu organisieren. Wir hatten die Betreuung der Presse zu machen. Das war eine unglaubliche Herausforderung, aber es war auch eine sehr bereichernde Tätigkeit.
Was mussten Sie denn da alles machen? Also man stellt sich das ja von außen immer so leicht vor. Dann kommt dann der Papst und dann steht da noch jemand und sagt, ja, und ihr Journalisten könnt da hingehen. Nicht ganz, oder?
Also unser großes Plus, was uns wirklich sehr, sehr gut getan hat, war, dass wir damals schon diesen ganzen Papstbesuch projektmäßig aufgestellt haben, nach einzelnen Stationen. Es gab Zuständigkeiten am Flughafen, am Marienplatz, bei der Messe, auf dem Messegelände in Riem draußen, im Dom, in Freising. Diese einzelnen Stationen des Papstes waren sozusagen immer ein Projekt und ein Teil davon war sozusagen unsere Aufgabe, nämlich die Begleitung der Medien und der Presse für die Zeit des Papstbesuchs. Aber es gab natürlich sehr viel zu tun in der Vorbereitung.
Das Erzbistum hat organisiert und Sie waren ein Teil dieses Organisationsteams mit der Pressearbeit.
Genau.
Nicht die Pressearbeit war Projekt, sondern das Ganze war Projekt.
Das Ganze war Projekt und die einzelnen Stationen mussten ja begleitet werden. Mhm. Es waren ja insgesamt 4.000 Journalisten, die sich zu diesem Papstbesuch akkreditiert haben. Wir haben zum Beispiel, um eine Herausforderung zu nennen, wir haben ungefähr 1.000 erwartet. Zum Schluss waren es 4.000. Wir haben im Wochentakt das Personal, die diese Akkreditierung gemacht hat, aufstocken müssen. Wir hatten sie aber nicht. Also wir sind wirklich fast an die Zäune und Hecken gegangen und haben Personal akquiriert, die dann helfen, diese Akquise. Es musste ja alles über das Landeskriminalamt gehen. Es war ja höchste Sicherheitsstufe. Und das waren schon Herausforderungen. Und das Landeskriminalamt hat hinterher gesagt, das hätten wir nicht gedacht, dass ihr das schafft.
Oh, super, das hätten wir nicht gedacht. Was haben wir denn vorher für eine Meinung von Ihnen gehabt? Aber wann war die Aufregung größer, bevor er gekommen ist, als er dann da war?
Also mein damaliger Chef, der Pressesprecher, hat meine Nervosität ein paar Mal damit beschwichtigt, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt und wir arbeiten jetzt und wenn der Papst da ist, fährt der Zug, ob wir drauf sitzen oder nicht. Das war schon die Wochen vorher, dass wir in einer solchen nervlichen Anspannung auch waren, dass ich also einfach fertig nach Hause kam. Wenn mein Mann mir nichts zu essen gemacht hätte, dann hätte ich auch nichts gegessen. Und dann haben wir ein paar Stunden geschlafen oder ich habe ein paar Stunden geschlafen. Und dann so ab 3 Uhr, 4 Uhr morgens hat der Kopf schon wieder gearbeitet, haben wir alles gemacht. Was müssen wir noch? Was ist heute? Was ist zu erledigen? Wer muss noch benachrichtigt werden? Etc. Eine Mitarbeiterin, die auch intensiv in der Vorbereitung beteiligt war, hat gesagt, wir hätten die Sitzungen eigentlich morgens um 5 machen können, denn es hat keiner mehr geschlafen.
Bitter, bitter, bitter.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Einen Mordsstress hat Adelheid Utters Adam gehabt, bevor Papst Benedikt XVI. Nach München kam. Was war dann das Aufregendste, als er endlich da war? Sind Sie ihm dann relativ nah gekommen? Dürften Sie dann immer die Tür für ihn aufhalten oder so? Oder wie nah sind Sie dann an ihn rangekommen?
Naja, am nächsten natürlich bei der Messe in Riem, wo der Papst den großen Gottesdienst gefeiert hat. Wir hatten das Pressezentrum in der Messe Riem draußen. Und es gab so eine Sicherheitsschleuse, durch die wir dann mal in diesen VIP-Bereich gehen konnten, um auch die Altarinsel anzuschauen. Denn wir waren ja sozusagen als Letztverantwortliche diejenigen, die keine konkreten Aufgaben hatten, sondern dafür sorgen mussten, dass alles laufen konnte.
Ich weiß, es war ein wahnsinns langer Tag, obwohl dieser Gottesdienst nur eine Stunde oder vielleicht zwei gedauert hat. Es fing an, um 5 in der Früh kamen die ersten Leute. Und ich glaube, zu Hause waren wir, oder wieder in der Redaktion waren wir um 5 am Nachmittag.
Also es war die kürzeste Nacht, ich glaube und würde sagen, die teuerste Hotelnacht, die ich je bezahlt habe, weil ich nur 3 Stunden geschlafen habe. Wir waren am Tag vorher natürlich auch schon in diesem Messezentrum, haben die Journalisten begleitet, Material für die Journalisten ausgegeben. Und um 5 Uhr mussten wir wieder im Pressezentrum sein. Und ich kann mich an einen gigantischen Sonnenaufgang erinnern. Ja. Es gibt wunderbare Fotos. Es war ja ein strahlender Frühherbsttag. Die ersten Leute kamen. Es hat sehr, sehr gut geklappt, wie die Leute angekommen sind. Man hat von überfüllten S-Bahnen etc. ist man ausgegangen. Ich habe das hinterher gehört, die S-Bahnen waren nicht sehr überfüllt. Die Leute sind alle ganz ruhig hingekommen und waren dann da. Und es waren diese Gebete vorher. Und es war eine sehr ruhige und eine sehr angenehme, schöne Atmosphäre, natürlich auch dank des Wetters.
Ja.
Wir hätten uns ja vorher auch nicht ausmalen wollen, wie es gewesen wäre, wenn es geregnet hätte. Und das war uns natürlich als Journalisten schon klar, dass diese Bilder von einem blau-weißen bayerischen Himmel um die Welt gehen würden. Und von daher waren wir natürlich sehr glücklich, dass es an diesem Tag auch wirklich schön Wetter war.
Wie ging es Ihnen dann? Haben Sie sich dann so zurückgelehnt und gesagt, ja, das haben wir uns verdient?
Da war die Anspannung viel zu groß. Mhm. Dieser Gottesdienst musste erstmal zu Ende gehen. Dann kamen die Journalisten zu uns ins Pressezentrum und haben gearbeitet. Wir haben dort die Arbeitsplätze gehabt. Wir haben die Predigt im Wortlaut ihnen ausgeteilt. Also wir wollten einfach, dass die auch gut arbeiten können. Das hat auch gut funktioniert. Und dann war ja die nächste Station im Dom. Und von daher ist eigentlich die Anspannung erst langsam am Abend hat ein bisschen nachgelassen.
Da waren auch wahrscheinlich einige dabei, die ihn noch als Chef hatten, quasi, als er Erzbischof von München war.
Viele zur damaligen Zeit kannten ihn noch. Viele aus eigenem Erleben, die für ihn gearbeitet haben, also unser damaliger Pressesprecher auch.
Da kam sein Chef mal wieder zurück und er hatte keine Zeit, mit ihm zu ratschen.
So ungefähr.
Oder gab es da auch mal irgendwie nette Begegnungen mit ihm, dass er gesagt hat, ach, ich kenne dich ja noch.
Also ich weiß nur von dem damaligen Vorsitzenden des Diözesanrates, Professor Baumgartner, der dann zur Begrüßung an den Flughafen nach Freising in dieser Delegation der Begrüßung dabei war und der Papst auf ihn zugegangen ist und ihm gesagt hat, ach, wir kennen uns ja.
Toll. Haben Sie ihm die Hand geschüttelt?
Nein. Nein, so nah sind wir überhaupt nicht hingekommen. Ich bin dann mit ein paar aus unserem Pressezentrum beim Einzug zum Gottesdienst rausgegangen, um ihn zu sehen. Aber wir haben den Gottesdienst natürlich im Pressezentrum verfolgt.
Aber man ist
in einem anderen
Gebäude und man ist nicht nah dran.
Ja, vor allem, man hat eine andere Funktion.
Und so der spannendste Moment oder der Moment, der Ihnen so direkt vor Augen schießt, wenn Sie drüber nachdenken, gibt es da einen ganz besonderen Moment?
Naja, der war schon der, wir haben natürlich gespannt auf den Bildschirm geguckt, kommt die Maschine und steigt der Papst da aus? Denn vorher wäre er nicht da gewesen.
Jetzt ist er wirklich da.
Jetzt ist er wirklich da.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Über das aufregendste Ereignis in der Karriere von Adelheid Utters Adam haben wir eben gesprochen, den Papstbesuch 2006. Aber was war denn die schlimmste Panne in Ihrem Berufsleben?
Also Panne so beruflicherseits, doch es gab eine und das war richtig, richtig schlimm. Ich habe ja die ersten 8 Jahre meiner Berufstätigkeit beim Bayerischen Jugendring gearbeitet und wir haben einen Kalender mit Programm für alle Jugendbildungsstätten gemacht. Und dieser Kalender kommt aus der Druckerei und das Jahresdatum war falsch. Die Jahreszahl war falsch.
Auflage?
Oh, die war sehr hoch, über 4.000.
Okay, kann man nicht überkleben und handschriftlich ausbessern?
Moment. Die Druckerei hat sich mindestens genauso schuldig, in Anführungszeichen, gefühlt wie wir und hat uns sofort kleine Aufkleber mit der richtigen Jahreszahl gedruckt. Und wir haben die dann einfach alle überklebt.
Nein, ehrlich.
Es gab keine andere Möglichkeit, denn so eine Institution wie der Bayerische Jugendring hat ja sehr begrenzte finanzielle Mittel. Man hätte nicht neu drucken können.
Ja. Das lustigste Ereignis gehört natürlich auch in so eine Fragerunde.
Also die Ereignisse selber, so lustig kann ich jetzt eigentlich gar nichts so erzählen. Ich kann nur sagen, dass ich eigentlich in jedem Team, in dem ich gearbeitet habe, immer viel Spaß hatte. Also die lustigste Dienststelle war, glaube ich, schon die Pressestelle damals im Ordinariat.
Tatsächlich.
Da haben wir unglaublich viel gelacht.
Aha.
Weil unser damaliger Chef uns sehr an seinen Erfahrungen aus einer langen Berufstätigkeit mit auch vielen interessanten und lustigen Begegnungen Anteil hat haben lassen.
Gibt es da irgendwelche Geschichten, die man heute dann mal erzählen kann, weil die Beteiligten vielleicht nicht mehr leben und sich nicht mehr kompromittiert fühlen dürften? Oder haben Sie selbst mal irgendwelche Promis getroffen?
Ja, bei den Jahresempfängen, wenn der Kardinal seinen Jahresempfang macht, da sind dann auch Politiker natürlich da. Ich habe da den Ministerpräsident Stoiber, Streibel, Seehofer, ich habe sie alle erlebt.
Und irgendwelche Schauspieler oder Musiker oder so? Manchmal gibt es ja so nette Kooperationsprojekte, irgendwelche Konzerte.
Ja, schon. Aber wenn wir die der Presse vorgestellt haben, dann waren da weniger, also die Prominenten selber. Da war es jetzt bei der Caritas interessanter. Aha. Denn zum Beispiel hat vor 2 Jahren ja der Christian Springer unsere Pater-Rupert-Meyer-Medaille in Gold bekommen. Die wird ja nur einmal im Jahr an eine herausragende Persönlichkeit verliehen. Und der Christian Springer ist ein großer Verehrer von Pater Rupert Meyer. Und er engagiert sich ja sehr in dieser Syrienhilfe. Und dafür hat er dann bei der Caritas die Pater Rupert Meyer-Medaille bekommen. Und es war eine sehr beeindruckende Veranstaltung damals auch.
Orienthelfer heißen Sie, da saß auch schon mal hier,
genau.
Und hat darüber erzählt. Sehr,
ja.
Sehr beeindruckender Mann,
ja.
Der wirklich persönlich einmal im Monat darüber fliegt und
ja.
Hilft. Dann frage ich auch noch nach dem schönsten Ereignis.
Das mag jetzt vielleicht erstaunlich sein, aber ich habe ja Germanistik und Geschichte studiert und da kommt man ja sehr viel mit Theater in Berührung und rezensiert auch Theatertexte rauf und runter. Und das scheint ja dann bei der Caritas so ganz woanders und auf der Seite zu liegen.
Ja.
Und also ein ganz schönes Erlebnis war, vor ein paar Jahren haben Mitarbeiter des Altenheims und des Caritas-Zentrums in Garmisch ein Stück über einen Demenzkranken gespielt, selber inszeniert, selber gespielt. Und das war ein sehr beeindruckendes Stück, das den Verfall dieses literarisch engagierten Menschen zeigt, der also Gedichte geschrieben hat, sehr viel auswendig lernen konnte. Und dann zum Schluss im Grunde seiner ganzen Vergangenheit und seiner ganzen geistigen Fähigkeiten beraubt ist. Die Kollegen haben sich einfach überlegt, wie bringen wir das Thema Demenz mal in einer anderen Form zur Sprache. Und sie haben dieses Stück gefunden. Und ich habe immer so ein bisschen gesucht, auch bei der Caritas, wo können wir kulturelle Dinge mit unserer Caritas-Arbeit verbinden. Da gibt es mehr, als man denkt. Aber das war sicher ein Highlight.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Jede Menge schöne Erinnerungen an Ihre Zeit als Pressereferentin im Ordinariat und bei der Caritas hat Adelheid Utters-Adam schon mit uns geteilt. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Bei der Caritas gilt ja das kirchliche Arbeitsrecht. Und da gab es vor nicht allzu langer Zeit den Fall einer Hortleiterin, der gekündigt worden war, weil sie ihre Freundin geheiratet hat. Und Sie mussten das von Seiten der Caritas kommentieren. Warum das dann jetzt alles so richtig ist?
Wir mussten vor allem darüber informieren und das waren sehr unglückliche Umstände oder auch zeitliches Zusammentreffen. Die junge Frau wollte eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit ihrer Lebensgefährtin eingehen und es war damals im April 2015 noch nicht möglich, weil es gegen die Loyalitätsobligkeiten verstoßen hätte.
Also es war möglich, dass sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft hat, aber es war dann nicht möglich, weiterhin bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschäftigt zu sein.
Genau. Also sie hätte bei der Caritas nicht beschäftigt bleiben können, nach der damaligen Grundordnung. Und wir wussten das natürlich auch. In dem Moment, als es bekannt geworden ist, ging der Aufschrei durch die Republik und wenn einen ganzen Vormittag lang alle Telefone klingeln, dann ist Krisenkommunikation angesagt. Und man hat einen Aufhebungsvertrag mit ihr geschlossen und es ist sehr verträglich für beide Seiten ausgegangen. Also sie hat zum Schuljahrsende ihren Dienst aufgeben wollen. Und nachdem dieser Aufhebungsvertrag geschlossen war, einige Wochen später wurde die Grundordnung für den kirchlichen Dienst verändert. Und wenn es damals schon bekannt gewesen wäre, wie der Vertrag geändert würde, dann hätte man es nicht machen müssen.
Sich
dann
das Ganze sparen können.
Genau. Hätte man sich das Ganze wirklich sparen können. Und wir haben dann auch den Aufhebungsvertrag wieder aufgehoben.
Aber haben Sie dann direkt mit so jemandem dann Kontakt oder müssen Sie dann irgendwie die Institutionen abgleichen? Wie arbeiten Sie da?
Wir haben ganz eng, wir haben fast täglich telefoniert.
Mit der Frau auch?
Auch mit der Hortleiterin. Mhm. Wir haben abgesprochen, was wir sagen. Sie wollte mit niemandem, also vor allem niemand mit den von den Medien sprechen. Ich habe sie über alle unsere Schritte informiert. Und natürlich mit unserem Vorstand, mit ihrer direkten Vorgesetzten, mit der Kreisgeschäftsführerin damals. Das ging wirklich in einem sehr guten Einvernehmen. Und wenn man dieses Einvernehmen nicht hat, dann wird es auch wirklich schwierig.
Haben Sie da ein anderes Beispiel? Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja dann gar nicht so unangenehm, wie man das erstmal glaubt, weil Sie sind zwar die gegnerische Seite, formal juristisch, aber eigentlich haben Sie mit der Frau ja gut zusammengearbeitet.
Ja. Also Ähnliches habe ich natürlich immer wieder bei Krisen oder schwierigen Situationen. Nicht jede schwierige Situation muss sich zu einer Krise auswachsen.
Nein, davor sind Sie ja geschaltet.
Ja.
Die Pressearbeit.
Genau. Auch da ist es wichtig. Ich bin ja 2010 vom Ordinariat zur Pressestelle der Caritas gewechselt und dachte mir als erstes so, mit diesen ganzen Missbrauchsfällen und diesen Dingen hast du jetzt gar nichts mehr zu tun. Und in den ersten 4 Wochen meiner Tätigkeit bei der Caritas kam ein richtig schlimmer Missbrauchsfall in einer heilpädagogischen Tagesstätte von uns. Es war nicht ein Mitarbeiter, der ein Kind missbraucht hat, sondern jemand, der ständig sozusagen von außen, aber in der Tagesstätte gearbeitet hat und mit den Kindern gearbeitet hat. Und da muss man natürlich schon viel Erfahrung haben, um so einen Fall gut auch zu managen. Also da muss man gucken, dass für dieses Kind alles getan wird. Es wurde ein Krisenstab gebildet, in dem alle saßen, die Einrichtungsleitung, die Psychologin, jemand aus der Bereichsleitung, der also für die gesamten Behinderteneinrichtungen zuständig sind, eine Fachkraft, die bei Missbrauchsfällen unterstützt. Also alle Beteiligten an einen Tisch, um miteinander zu diskutieren und zu verabreden, was die nächsten Schritte sind. Nur dann nimmt man auch den Stress von den Führungskräften, die ja unheimlich betroffen sind, zunächst mal. Aber sie müssen ja wieder agieren. Also sie müssen mit den Mitarbeitern muss man sprechen, mit den Eltern muss man umgehen. Man muss überlegen, was man darüber hinaus tun kann. Und das hat sich sehr bewährt, dass es in solchen Fällen, wo es halt wirklich schwierig werden kann, dass man einen Krisenstab bildet, wo alle zusammen sitzen, gemeinsam überlegen und man dann eine Linie auch eine Kommunikationslinie miteinander abstimmt.
Mal weg von den Missbrauchsfällen, mussten Sie mal irgendwas nach außen hin vertreten, was so gar nicht Ihre Meinung war, wo Sie sich richtig verbiegen mussten?
Also nein, ist mir so nicht untergekommen. Wenn ich journalistisch etwas nach außen trage und das mit der journalistischen Sorgfaltspflicht erledige, dann sind das nicht immer Themen gewesen, die mir sehr am Herzen lagen. Aber es war nicht so, also dass ich gesagt hätte, ich mache das nicht oder ich
möchte
das nicht machen.
Da
habe ich Bauchschmerzen dabei, kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Das ist doch schön, wenn man sowas kurz vor der Rente sagen kann.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Mein heutiger Gast Adelheid Utters Adam hat ihre letzten Berufsjahre bei der Caritas verbracht. Jetzt geht sie bald in Rente. Gibt es eigentlich Lieblingsthemen bei der Caritas?
Da tue ich mich schwer, das zu entscheiden, weil die ganze Bandbreite der Caritas auf der einen Seite so interessant und so vielfältig ist und man bei der Caritas sich halt schon sehr gut mit den Inhalten und mit den Werten identifizieren kann. Denn letztlich arbeite auch ich bei der Caritas dafür, dass den Menschen, den Benachteiligten, den Behinderten, denen, die Hilfe brauchen, auch die am Rand, wie Papst Franziskus sagt, dass denen Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass denen geholfen wird. Da sehe ich mich sozusagen in der Reihe. Es ist auch eine Form von Hilfe, also gerade wenn es um soziale Gerechtigkeit oder diese Dinge geht, dann brauchen diese Menschen eine Lobby, sonst ändert sich für sie nie was.
Und da können Sie einfach überall gut mitgehen.
Da das kann ich sehr gut mitgehen.
War auch, glaube ich, der Grund, weshalb Sie gewechselt haben, oder?
Also Caritas ist immer schon ein Herzensanliegen so von mir gewesen. Und es war jetzt natürlich besonders schön, dass ich so die letzten Berufsjahre bei der Caritas verbringen konnte. Es gibt sehr viel zu tun. Es war jetzt auch kein Ponyhof. Aber es hat sehr viel Freude gemacht.
Und für diese Antwort sind Sie jetzt nicht mal von der Caritas bezahlt worden, bestochen worden.
Ganz bestimmt nicht.
Gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit Hauptsache Mensch hier im Münchner Kirchenradio. Und da reden wir unter anderem darüber, wie mein heutiger Gast Adelheid Utters Adam es geschafft hat, Kirche, Karriere und immerhin 3 Kinder unter einen Hut zu bringen.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Sie hat dafür gesorgt, dass die Journalisten beim Besuch von Papst Benedikt XVI. Gut arbeiten konnten. Sie musste bei unangenehmen Themen das Erzbistum und später die Caritas in der Öffentlichkeit vertreten. Und sie hat Jahreszahlen auf Kalender geklebt, in denen es einen Druckfehler gab. Adelheid Utters Adam ist mein Gast heute und sie hat ihr ganzes Arbeitsleben damit verbracht, die Kirche oder kirchliche Einrichtungen in der Öffentlichkeit gut aussehen zu lassen. Aber nicht nur das, so ganz nebenbei ist sie auch noch dreifache Mutter. Wie sie das alles gleichzeitig geschafft hat, das wird eines unserer Themen sein in dieser Stunde bei Hauptsache Mensch.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Mein heutiger Gast Adelheid Utters Adam ist nicht nur die Pressefrau, sondern auch Mutter. Nachdem Sie jetzt in Rente gehen, gehören Sie einer Generation an, bei der das nicht so ganz selbstverständlich war, alles unter ein Dach zu bringen. Wie haben Sie das geschafft?
Ich habe 3 Kinder. Die sind auch sehr nah beieinander. Ja, also ich habe auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Und wenn man das hinter sich hat, dann möchte man natürlich auch gerne studieren. Für meine Verhältnisse habe ich jetzt nicht besonders früh geheiratet mit 24, aber für heutige Verhältnisse ist das sehr früh.
Kind.
Aber ich habe studiert, also ich habe geheiratet, hatte Abitur gemacht, habe geheiratet, habe mein Studium begonnen, habe während dieses Studiums meine 3 Kinder bekommen und habe dann nach dem 3. Kind 3 Jahre Pause gemacht und habe also insgesamt 10 Jahre gebraucht, um mit meinem Studium fertig zu werden. Aber
ja, zusammengerechnet in Stunden wahrscheinlich keine 10 Jahre, weil wenn man die Kindererziehungszeit da abzieht, bleibt da deutlich weniger über.
Es waren genau 5 Jahre.
Nein, aber ich meine, ja. Die Zeiten, auch danach haben Sie ja die Kinder gehabt.
Natürlich, natürlich.
Die brauchen ja so ein bisschen Zeit.
Und was man sich heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen kann, ist, dass es eben so gut wie keine Kinderbetreuung
genau.
gab.
Genau, also mit Krippe 3 war wahrscheinlich überhaupt nicht dran zu denken.
Nein, Krippe gab es nicht oder wäre mit so einem Riesenaufwand verbunden gewesen. Wir wohnten damals schon ein bisschen außerhalb von Fürstenfeldbruck. Das gab es nicht und der Kindergarten war von 8 bis 12. Und ich sage dann manchmal so scherzhaft, ich habe immer zwischen 9 und 11 studiert. Das war nämlich genau die Zeit. Mhm. Ich konnte nur Seminare oder Vorlesungen zwischen 9 und 11
besuchen. Aber dann ging das Studium verhältnismäßig schnell, finde ich.
Ja, und ich glaube, es war auch dieses Geschichte und Germanistik an der Ludwigs-Maximilians-Universität, die so ein breites Spektrum und so eine Fülle von Angeboten hatte und heute sich ja auch noch hat, sodass ich immer auch noch mit diesen Einschränkungen eine Auswahl hatte.
Es gab
hatte.
Immer eine gute Vorlesung, eine gute Veranstaltung zwischen 9 und 11.
Immer, immer. Okay. Das sind die klassischen Zeiten. Und also Gott sei Dank hat auch Professor Frühwald immer von zwischen 9 und 11 gelesen. Bei ihm habe ich dann Examen gemacht und ich verdanke ihm sehr, sehr viel. Und
haben Sie ihn sich danach ausgesucht, nach dem Kriterium?
Ja, okay. Es ging nur in diesen Zeiten und dann habe ich gemerkt, also nicht nur, dass er meinen heimatlichen Slang aus Augsburg drauf hat, sondern ich habe ihn unglaublich schätzen gelernt und konnte dann auch bei ihm meine Magisterarbeit schreiben. Es war eigentlich wirklich sehr, sehr gut.
Okay, also Kinder haben und Studium geht, vorausgesetzt es gibt Profs, die irgendwas zwischen 9 und 11 anbieten. Aber dann haben Sie den Einstieg in den Beruf geschafft mit 3 Grundschulkindern.
Also ich muss auch sagen, wenn ich richtig rechne. Ich muss auch sagen, das geht natürlich nicht ohne Unterstützung in der Partnerschaft. Also mein Mann stand immer hinter mir. Er hat am Wochenende sehr viel mit den Kindern gemacht und die Kinder gehabt, zum Beispiel in der Examenszeit. Und hat aber auf der anderen Seite natürlich an seiner eigenen Berufskarriere noch arbeiten müssen.
Okay.
Und ich finde es heute sehr erstaunlich, dass meine Kinder meinen, sie hätten das eigentlich nicht wirklich mitgekriegt, dass ich studiert habe. Sie sind in den Kindergarten gegangen. Als der Jüngste in den Kindergarten ging, habe ich meine letzten beiden Jahre studiert, Examensvorbereitung, Magisterarbeit geschrieben etc. Und na, wirklich mitgekriegt, meinen Sie, heute hätten Sie das nicht. Sie könnten sich erinnern, dass so manchmal der Opa kam, um auf Sie aufzupassen. Aber es ist keine großen Einschränkungen gewesen. Also in der Rückschau frage ich mich natürlich heute auch manchmal, wie ich das geschafft habe.
Ja, aber auch ich stelle mir den Berufseinstieg dann noch schwerer vor. Also beim Studium können Sie ja sagen, ich komme nur zwischen 9 und 11, aber das machen Sie mal im Job.
Ja, da kam mir natürlich immer zugute, dass ich im Grunde mit dem katholischen Journalismus von der Pike auf vertraut war. Mein Vater war kaufmännischer Direktor beim Weltbildverlag und einer der ersten Mitarbeiter dieses katholischen Verlagshauses. Und ich bin relativ eng damit aufgewachsen und habe dann auch meine ersten journalistischen Gehversuche bei damals Junge Zeit, später X-Mac gemacht. Also
da habe ich wahrscheinlich als Teenager was von Ihnen gelesen.
Möglicherweise. Und dann 15 Jahre oder länger diese katholische Beilage zur Staffette gemacht. Also ich habe auch, wie die Kinder noch ganz klein waren, schon journalistisch gearbeitet.
Aber konnten Sie das dann von zu Hause aus machen?
Das konnte ich immer von zu Hause aus machen, beziehungsweise
weil wenn Ganztagsklassen gab es doch wahrscheinlich überhaupt nicht.
Nein, ich habe überhaupt nie eine fremde Betreuung gehabt. Ich hatte auch keine Oma am Ort.
Nicht, wow, Respekt, nichts. Respekt.
Aber wenn ich in die Redaktion nach Augsburg musste, dann freuten sich meine Kinder, bei der Oma zu bleiben. Mhm. Und das ging natürlich ganz gut. Meine Eltern haben auch im Ruhestand.
Sind Sie dann quasi zur Oma gefahren, haben die Kinder bei der Oma abgeliefert und konnten in die Redaktion gehen, die Kinder wieder eingesammelt, wieder zurückgefahren.
So, genau. Also das ging dann ganz gut. Es war kein großer Umfang, aber es war einfach die ersten Anfänge meiner journalistischen Tätigkeit und bin dann 1989 zum Bayerischen Jugendring gegangen und habe dort die Redaktion der Jugendnachrichten gemacht.
Wie alt waren Ihre Kinder da?
Da war der Jüngste 7. War gerade in der ersten Klasse.
Das Älteste war dann?
Der war dann 13.
Das heißt, Sie hatten die Themen dann auch live zu Hause?
Alle.
Weil normalerweise, wenn man beim Bayerischen Jugend oder wenn man irgendwo in der Jugendarbeit arbeitet, ist man selbst noch nicht so ganz rausgewachsen. Aber in dem Fall hatten Sie einfach die nächste Generation schon im Blick.
Beides sozusagen. Mein Mann und ich kommen beide aus der katholischen Jugendarbeit. Mein Mann war ja ein paar Jahre Landesvorsitzender BDKJ. Ich war Diözesanleiterin der KJG in Augsburg. Und mit dieser Jugendarbeit.
Und da haben Sie sich vermutlich auch kennengelernt, oder?
Da haben wir uns auch kennengelernt.
Ich komme aus der Jugendarbeit.
Und das lässt einen, also die Erlebnisse sind einfach sehr prägend und das lässt einen auch nicht so leicht los. Und diese ganze Arbeit von Jugendverbänden war mir beim Bayerischen Jugendring natürlich noch sehr vertraut, auch wenn ich da ein paar Jahre raus war, aber das war mir alles sehr vertraut. Und da konnte ich wirklich von jetzt auf gleich die Arbeit beginnen und es war eine sehr interessante...
Und Jahreszahlen kleben.
Bitte?
Und Jahreszahlen kleben.
Das war ein eigenes Programm, genau.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Wenn ich mir überlege, welche Fragen ich meinen Gästen stelle, dann google ich die Leute immer erstmal. Und auch bei Adelheid Utters Adam habe ich da was herausgefunden, was ich vorher nicht wusste. Sie sind auch Buchautorin.
Ja.
Und als solche sind Sie der Frage nachgegangen, die wohl alle Christen irgendwann mal beschäftigt hat: Wo wohnt der liebe Gott? Wie kam es denn zu diesem Buch?
Das ist ein Buch, was ich sehr gerne machen wollte, weil ich die grundsätzlichen religiösen, theologischen Fragen, die ich mit meinen Kindern natürlich auch bearbeitet habe, die wir uns über viele Jahre in einem Kindergottesdienstarbeitskreis gestellt haben, so einigermaßen systematisch in ein Buch zu packen. Und ich habe eine Lektorin beim Mosaik Verlag gefunden, die sehr daran interessiert war, dieses Buch zu machen. Und ja, dann haben wir das zusammen gemacht und es sind in dieses Buch letztlich die Erfahrungen mit meinen eigenen Kindern, mit meinen Nichten und Neffen da hineingeflossen. Und wie das halt bei so einem ganz großen Verlag ist, Mosaik gehört ja zu Bertelsmann, wenn die Auflage nicht mehr ganz so hoch ist, dann wird es eingestellt. Aber ich glaube, dass es nach wie vor ein sehr aktuelles Buch ist.
Ich habe bestimmt 5 verschiedene Cover dazu gesehen. Also es muss mehrere Auflagen gegeben haben oder mehrere Ausgaben.
Ja, es gab mehrere. Also es gab zunächst eine Ausgabe, sehr schön, also wunderbar illustriert von einer französischen Malerin, die sehr an den kleinen Prinzen so ein bisschen erinnert. Es sind ein paar Zeichnungen dabei, wo ich den Kindern Tod und Sterben erkläre. Und wir das halt mit der Raupe erklären, die sich dann verwandelt. Und sie malte dann so, ja, wie so einen kleinen Prinzen, der auf einem schönen Blatt sitzt. Also ganz liebevoll gemacht. Das war so die erste Ausgabe. Und es gab dann eine Sonderauflage bei Bertelsmann und es gab eine Sonderauflage bei Weltbild.
Ich habe es jetzt nur gesehen, dass es rausgekommen ist. Sie haben da nicht Kinderfragen gesammelt, sondern Sie haben sie selbst beantwortet.
Nein, wir haben diese Fragen, die Kinder stellen können, beantwortet.
Die Fragen also kannten Sie aus jahrelanger Arbeit in Kindergottesdiensten und aus der eigenen Familie.
Genau.
Sie haben versucht dann zu erklären.
Genau.
Haben Sie da für sich selbst dann auch Antworten bekommen beim Nachdenken über diese Fragen?
Also eigentlich ist es ein bisschen die Dokumentation. Denn wenn man 3 Kinder, also 2 Söhne, eine Tochter, großzieht, dann ist man immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert.
Was sind das so für Fragen? Also wo wohnt der liebe Gott?
Ja, wer ist der liebe Gott? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wir gehen in die Kirche. Das Erste, also da war mein Ältester vielleicht 3, guckt er an dem Kreuz hoch und fragt mich, warum hängt der da? Und da geht es dann los mit Argumenten. Oder sie erleben, dass jemand stirbt. Also unsere Kinder hatten ein ganz schlimmes Erlebnis, dass von einer befreundeten Familie der jüngste Sohn verunglückt ist. Das hat die natürlich beschäftigt und umgetrieben. Da waren die unglaublich betroffen davon. Und da muss man dann einfach mit den Kindern sprechen, muss ihnen erklären, also auch zum Beispiel, warum lässt Gott was Böses zu?
Aber ich meine, wenn man es jetzt so in diese kindgerechte Sprache übersetzen muss, macht das dann auch was mit Ihrem eigenen Glauben, dass Sie da nochmal Antworten ganz anders finden? Wenn man theologisch drüber nachdenkt und spricht, dann sind das oft substantivierte Verben, irgendwelche sehr entfremdeten Geschichten. Und jetzt sind da Kinderfragen.
Also ich glaube, wir haben in unterschiedlichen Kreisen eigentlich die ganze Zeit, als wir kleine Kinder hatten und auch größere, immer wieder über diese religiösen Fragen gesprochen, diskutiert, auch versucht, Ausdrucksformen zu finden, zum Beispiel in Kindergottesdiensten, sodass es eigentlich vor allem darum ging, das Ganze in eine kindgerechte Sprache, es ist ja eigentlich ein Ratgeberbuch, also es sind auch viele Texte für Eltern drin, wie sie mit Kindern ein Gebet, ein Lied, aber auch Gespräche mit Kindern. Es ist nicht nur eine kindgerechte Sprache, sondern auch im Grunde eine Anleitung, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen können.
Ja.
Und deswegen, es ist ein Stück weit die Dokumentation dessen, was wir mit unseren Kindern gemacht haben. Ich habe da auch sehr viel von meiner Schwester profitiert, die ein Jahr älter ist wie ich, 4 Kinder hat und fast ein ganzes Berufsleben lang Religionslehrerin war. Die hat natürlich auch ganz viele Impulse dazu beitragen können.
Also ein Buch für alle, die ihren Kindern den Glauben weitergeben möchten. Was ihnen in ihrem eigenen Glauben wichtig ist, darüber reden wir gleich weiter hier bei Hauptsache Mensch.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Adelheid Utters Adam ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Eben hat sie uns erzählt, warum sie ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel »Wo wohnt der liebe Gott?«, weil sie Eltern helfen wollte, ihren Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Warum war Ihnen selbst das so wichtig?
weil ich glaube, dass es gut tut, wenn man einen Sinn in seinem Leben hat und findet und wenn man einen Halt hat, wenn man weiß, was einen trägt. Das ist so eine religiöse Grundhaltung. Ich bin in einem sehr aufgeschlossenen katholischen Elternhaus aufgewachsen, was jetzt so in den 50er Jahren vielleicht schon die große Ausnahme war. Meine Eltern und viele Freunde drumherum kamen aus der katholischen Jugendbewegung vor dem Krieg und haben sich dann sehr darum bemüht, etwas Neues zu schaffen, also nicht nur den Staat aufzubauen, sondern auch die Kirche zu erneuern, war natürlich sehr stark getragen von der liturgischen Erneuerung. Und das hat mich letztlich geprägt. Ich musste mich als Jugendliche nicht von irgendwelchen alten Formen verabschieden, sondern es war eher so, ach, das, was man in der Gemeinschaft, in der meine Eltern gelebt haben, praktiziert hat, zum Beispiel den Altar zum Volk, der dann endlich in allen Kirchen eingeführt wurde.
Also das heißt, Sie kannten eh schon den neuesten Trend in Sachen Gottesdienst und dann wurde es auch noch kirchengesetzmäßig so untermauert durch das Zweite Vatikanum? Ungefähr genau. Die Zeit dürfte es dann gewesen
zweites
sein.
Zweites Vatikanisches Konzil und dann natürlich auch die Synode.
Ja.
Das muss man aber trotz allem persönlich immer noch nachvollziehen.
Fühlen.
Und nachfühlen und leben. Also da war schon die schwierigste Phase, als ich in den kirchlichen Dienst kam, weil das irgendwie ganz wenig mit Spiritualität, also die tägliche Arbeit, die hatte nichts mit Spiritualität zu tun. In den Gottesdiensten, wo ich dabei sein musste, musste ich letztlich wieder arbeiten. Da hat man nichts davon. Und ja, man wird auch mit einigen Dingen konfrontiert, die man vielleicht besser nicht wissen möchte.
Was meinen Sie jetzt damit?
In der Kirche sind Menschen, sagt unser Generalvikar auch jetzt immer. Da sind Menschen und diese Menschen machen Fehler und da findet man Dinge, wo man, wenn man so einen glorifizierten Blick hat, denkt, dass es das nicht geben darf. Und das gibt es überall. Und also nach so einem halben Jahr habe ich mir gedacht, oh weia, also jetzt musst du aufpassen, dass du nicht deinen Glauben verlierst. Und habe da auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die erzählten mir, dass es ihnen allen auch so ging. Und dass das auch zum Beispiel einem Kardinal Döpfner sehr bewusst gewesen sei, der also zu meinem damaligen Chef gesagt hat, ich sage Ihnen eines, fallen Sie mir nicht vom Glauben ab, als er im Ordinariat begonnen hat. Und das hat mich dann irgendwie getröstet. Und ja, ich habe mich nochmal sozusagen versucht, auf einen spirituellen Weg zu begeben und das einfach gut zu pflegen. Aber man darf nicht erwarten, dass das immer so ineinander geht.
Also Sie haben so Ihren eigenen Glauben gelebt und dann sind Sie in die Arbeit gegangen und konnten das auch ein bisschen auseinanderhalten, mal ein bisschen abgleichen. Aber
genau.
Das eine war nicht in ständiger Berührung mit dem anderen.
Nein. Also es hat mir zum Beispiel immer sehr, sehr viel bedeutet, mit meiner Familie in die Osternacht zu gehen. Also morgens um 5 in die Osternacht zu gehen. Ich musste am Ostersonntag aber sehr oft Dienst um 10 Uhr im Dom machen. Und da habe ich es mir dann geleistet oder zugemutet, je nachdem, wie man es sehen will, dass ich um 5 mit meiner Familie in die Osternacht gegangen bin. Schnell haben wir zusammen gefrühstückt, ein schönes Osterfrühstück gemacht und dann ist die Mama abgedüst in den Dom und hat das Fernsehteam begleitet oder was auch immer anstand.
Fallen Sie mir nicht vom Glauben ab, sagte Kardinal Döpfner zu denen, die bei der Kirche arbeiten. Das lassen wir mal ein bisschen sacken.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Kirche, Kinder und Karriere, das ist das Thema heute. Denn Adelheid Utters Adam hat alles drei unter einen Hut gebracht. Nochmal nachgerechnet, wenn Sie jetzt in Rente gehen, dann müssten Sie die 68er-Zeit, also 68 ungefähr, haben Sie dann ein Abi gemacht, denke ich mal. Nee, Quatsch, waren Sie...
Realschulabschluss habe ich 68
ungefähr,
gemacht,
ja. Und dann müssten Sie ja da eine ganze Menge mitbekommen haben. Oder war das einfach...
Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu jung.
Also ich oder war, eben, es war ich halt der Realschulabschluss, genau.
Ich bin Jahrgang 52. Also die 68er haben uns damals mit diesem ganzen Umbruch und mit dieser Unsicherheit, die also plötzlich auch im
Teenager
gesamten...
Teenager waren Sie, also
ja, genau.
Genau,
also
politisch
so
denkender Mensch,
16,
der mitkriegt, dass sich da gerade was verändert.
Genau, wir haben mitgekriegt, dass sich da gerade was verändert. Und das macht, wenn man in so einer schon sehr heilen Welt aufwächst, wo alles sehr geregelt und geordnet ist, dann macht es auch erstmal Angst. Aber auch natürlich total neugierig. Aber wie gesagt, wir waren ja so in der katholischen Jugend und da hat sich das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeschwächt. Wir waren auch sehr aufmüpfig und es gab viele Dinge, die vor allem unser damaliger Bischof in Augsburg überhaupt nicht haben wollte. Aber
erzählen Sie mal, was waren das für Sachen? Wahrscheinlich kann man sich das heute kaum noch vorstellen, dass das mal kritisch gesehen wurde.
Also es gab 1971 bei der katholischen jungen Gemeinde in Augsburg einen Diözesantag, der hieß KJG, kritisch Ja gesagt. Und das war schon eine Provokation an und für sich. Und wir hatten ein sogenanntes Feature inszeniert, wo wir Zukunftsvisionen entwickelt haben, natürlich mit Spielszenen und unterschiedlichen Elementen, wo wir Formen von Kirchengemeinden uns vorgestellt haben. Und man muss aus heutiger Sicht sagen, es ist noch viel, viel schlimmer gekommen.
Was hatten Sie sich vorgestellt?
Dass vielleicht zwei Gemeinden
fusionieren,
dass man unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Ja, da ist die Zeit dann mal gründlich drüber hinweggefegt.
Und das fand der Bischof nicht so klasse?
Nein, nein. Der Bischof Stimpfle wollte im Grunde auch keine kritischen Leute haben.
Das ist natürlich bei Jugendverbänden immer eher schlecht beraten.
Ja, und ich glaube, heute wäre der Bischof sehr glücklich. Er hätte mal kritische Jugendverbände, die sich inhaltlich hart mit etwas auseinandersetzen. Wir waren unglaublich politisch. Und das ist natürlich eine Folge der 68er
gewesen. Genau, also es ist auf jeden Fall rübergeschwappt. Ja. Von daher war ich mit meiner Frage nicht so ganz falsch.
Nein, nein. Also wir waren sehr politisch. Wir waren aber auch eng in den Gremien verhaftet. Also man hat sich im Pfarrgemeinderat engagiert. Mhm. Man hat sich
also man war nicht gleichzeitig in der Jugendarbeit und politisch tätig, sondern man hat politisch in der Jugendarbeit gedacht.
Genau. Und man hat auch dieses Eintreten für eine Überzeugung, das hat man da eigentlich gut gelernt.
Und heute meinen Sie, die Jugendverbände sind anders?
Also erstens hat es natürlich einen unglaublichen Schwund an Mitgliedern gegeben in den Jugendverbänden. Und die Jugendlichen sind heute anders. Ich muss mir keinen Stress machen und ich muss mich schon gar nicht für irgendwas ganz intensiv einsetzen. Das muss alles easy laufen und so kriege ich das bei Kindern von Freunden manchmal mit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind auch die Lebensumstände vollkommen andere. Man kann das wirklich nicht mehr vergleichen.
Und ich glaube, es ist heute auch einfach eine andere Art und Weise, wie die sich engagieren. Also wenn sie mal ein Thema haben, verbeißen sie sich da durchaus.
Ja, ganz bestimmt. Und ich habe zum Beispiel kürzlich die Aktion des BDKJ, die jetzige, für die neuen Pfarrgemeinderatswahlen mir angeguckt. Ja, grandios. Einfach super.
Adelheid Uschers Adam ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch.
Münchner Kirchenradio. Hauptsache Mensch.
Adelheid Uschers Adam hat mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendarbeit angefangen, hat dann ins Ordinariat gewechselt, bis sie vor 7 Jahren zur Caritas gegangen sind. Sind Sie da irgendwie Ihren politischen Überzeugungen immer nachgegangen oder war das immer so auch passend zu Ihrem persönlichen Leben gerade oder war Caritas jetzt wirklich die Erfüllung von allem?
Ja, das kann man so sagen. Mit dieser Arbeit konnte ich mich sicher am besten identifizieren. Wir haben ja auch in der Flüchtlingskrise, es war nie wirklich eine Krise, aber
genau, es waren einfach viele Leute da gerade.
Der Flüchtlinge dieses ganze Jahr 2015, haben wir natürlich ganz, ganz viel für diese Menschen gearbeitet. Die Ehrenamtlichen haben wirklich überall in Stadt und Land dafür gesorgt, dass diese Menschen eine sinnvolle Beschäftigung bekommen, dass die untergebracht werden, dass die Deutsch lernen. Und da ist es schon bitter, wenn die Politik so tut, als hätte es das alles, würde es das alles nicht geben. Also das treibt uns in der Caritas im Moment schon sehr um, weil wir auch keine Alternative haben. Also man sagt schneller abschieben. Mhm. Wohin will man die Menschen in Afghanistan abschieben? die können zum Teil gar nicht abgeschoben werden, aber man entzieht ihnen die Arbeitserlaubnis. Junge Leute dürfen keine Ausbildung machen. Also hatten wir vor kurzem einen Fall, der einen so hilflos macht. Dieser junge Mann ist als 16-Jähriger aus Pakistan nach Deutschland gekommen. Und in Pakistan gibt es unter 18 überhaupt keine Papiere für die Identität. Jetzt hätte er über seine Eltern eine Urkunde bekommen können. Seine Eltern waren aber verschollen. Die sind in Pakistan nicht mehr auffindbar. Dann ist der junge Mann zur Botschaft nach Berlin, um sich Ersatzpapiere zu beschaffen. Dann hat er jetzt nur eine Bestätigung von der Botschaft bekommen, dass die nicht beschafft werden können. Und wenn das Landratsamt jetzt nicht akzeptiert, und er hat ja eine Identität, er ist ja schon 3 Jahre bei uns in die Schule gegangen, dann wird er ausgewiesen. Ohne Papiere kann er nicht ausgewiesen werden. Also man hat so ein ganzes Knäuel.
Beißt die Katze sich in den Schwanz.
Ja, und die Katze beißt sich in den Schwanz und dieser Jugendliche bleibt dabei auf der Strecke.
Ja. Er hängt in der Luft, er kann nicht abgeschoben werden, er kann nicht arbeiten, er kann keine Zukunft aufbauen und man kann nichts machen.
Und unser Argument von der Caritas ist auch einfach, wenn auch Jugendliche wieder zurückgehen müssen, also gerade auch aus afrikanischen Staaten, weil sie hier nicht dauerhaft bleiben können, wenn die bei uns eine Berufsausbildung bekommen haben, dann haben sie in der Heimat eine Chance. Und wenn sie diese Jahre hier einfach vergeudet haben, dann waren es verlorene Jahre. Und es ist eine Form der Entwicklungshilfe und also was wir natürlich ganz intensiv brauchen, ist eine Bekämpfung der Fluchtursachen. Das ist vollkommen klar. Es können nicht alle zu uns kommen. Aber die hier sind und wer sein Leben riskiert hat, um übers Mittelmeer zu kommen, der hat auch einfach eine Chance bei uns verdient.
Und für diese Leute treten Sie jetzt bei der Caritas ganz besonders gern ein, habe ich das richtig verstanden?
Das ist mir auch so ein Anliegen, weil da geht es um junge Leute und um deren Leben, das sie vor sich haben.
Und das machen Sie jetzt demnächst nicht mehr, das Eintreten?
Naja, also man muss es ja nicht nur beruflich machen.
Das stimmt auch.
Also irgendetwas wird sich in der Weise ergeben. Ich habe damals beim Jugoslawienkrieg einer Asylbewerberin Deutschunterricht gegeben und sie ist jetzt so ein assoziiertes Mitglied unserer Familie. Und ich kann mir gut
ausgedrückt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich etwas in der Art, vielleicht Deutschunterricht für Flüchtlinge. Es hat mir in den letzten Jahren leid getan, dass ich mich da gar nicht engagieren konnte. Und vielleicht bleibt dann dafür Zeit.
Aber jetzt müssen Sie das Ganze übergeben. Es gibt so eine Übergangsfrist, wo Sie jetzt so langsam die Fäden loslassen müssen. Ist das dann schwierig, so das Baby aus der Hand zu geben?
Also es ist nicht ein Baby. Wir sagen ja immer, die Caritas ist ein großer Tanker. Unser Diözesan-Caritas-Verband ist ja der größte Trägerverband in Deutschland. Also da gab es so viele und gibt es so viele unterschiedliche Betätigungsfelder, dass man gar nicht sagen kann, eins müsste man loslassen. Es gibt natürlich Dinge, von denen ich mich jetzt verabschiede. Ich mache die letzte Sozialcourage, ich mache die letzten Caritas-News, ich mache zum letzten Mal eine Kompakt. Das sind die Publikationen, die wir immer gemacht haben. Ich werde auch irgendwann meine letzte Pressemeldung bei der Caritas schreiben. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich freue mich auf ein großes Stück neue Freiheit. Und ich glaube, dass ich das zusammen mit meinem Mann, mit meiner Familie auch gut gestalten kann.
Das glaube ich auch und Sie werden sicher irgendwas finden. Ich danke auf jeden Fall für das nette Gespräch und für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun und zwar unter münchner-kirchenradio.de. Dort stehen alle Sendungen online und es gibt uns auch als Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.